Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Neujahrspause. Wir haben 2020 endlich hinter uns gelassen, Ihnen also trotz allem ein frohes neues Jahr. Die meisten ließen es ruhig starten. Andere dagegen feierten, als gäbe es kein Morgen, als könnten sie Corona auf der Nase herumtanzen. Etwa 2500 junge Frauen und Männer begannen am frühen Silvesterabend in der Bretagne eine Techno-Party, die erst heute früh ein Ende fand. In einem kleinen Ort nahe der Studentenstadt Rennes. Einem Ort, in dem gerade mal etwa 780 Menschen leben. Party inmitten eines Shutdowns, der auch in Frankreich Kontaktbeschränkungen und sogar Ausgangssperren mit sich bringt. Friederike Hofmann über den Leichtsinn in Krisenzeiten.
Es war eine Party, die so schnell nicht enden sollte. Harter Techno, fette Soundanlage und 2500 Menschen aus Frankreich und anderen Ländern. Ich denke, es gab ein Bedürfnis, zusammenzukommen. Wenn man 20 ist, wird einem bewusst, dass unsere Jugend in dieser Geschichte draufgeht. Und ich glaube, es ist auch eine Form, gegen die schlechte Stimmung anzukämpfen. Abstand, Masken, Ausgangssperre, alles egal. Ein Exzess, der gegen alle Corona-Regeln verstößt. 1,5 Tage versucht die Polizei, die Party zu räumen, vergeblich. Zu wenig Einsatzkräfte, zu viele Menschen. Ein Polizeiauto geht in Flammen auf, die Polizei in Erklärungsnot. Wir hatten Hinweise auf verschiedene Orte, wo die Party hätte stattfinden können. Das haben Beobachtungen in sozialen Netzwerken und andere Quellen ergeben. Also haben wir an verschiedenen Orten gleichzeitig zugegriffen. Erst am Morgen, nach 36 Stunden, kann die Polizei die Party stoppen. Viele Gäste längst verschwunden. Kontakterfassung, wenn überhaupt möglich, Strafen und Festnahmen. Was bleibt, ist die Frage, wie so etwas passieren konnte und die Sorge vor einem gigantischen Infektionsherd.
Der Verzicht auf das, was alles mal möglich war, er schmerzt und doch hält sich der Großteil der Menschen an die Corona-Regeln und wird es wohl auch noch länger tun müssen. Längst ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland nicht niedrig genug für Lockerungen. Da sind sich die Länder offensichtlich bereits heute einig. Und so wird auch der 11. Januar und der 12. und die Tage danach für die meisten Menschen nicht anders sein als heute. Martin Schmidt über die Verlängerung des Shutdowns und Ablenkungssuchende auch hierzulande.
Endlich Schnee, endlich wieder raus. Mal einen Tag Urlaubsgefühl mitten im Corona-Winter. Viele Menschen auch heute in den verschneiten deutschen Höhenlagen. Die Zufahrtsstraßen verstopft, die Parkplätze voll, die Pisten auch. Hier am Wurmberg im Harz. Alle Appelle der Polizei, sogar des örtlichen Tourismusverbandes, nicht herzukommen, vergeblich.
Wir sind an der Luft und da haben wir auch keine Angst. Nö. Und wir sind zwei Haushalte, also alles regelrecht.
Naja, Menschenmasse ist ja relativ. Die 1,5 Meter hält man schon Abstand. Okay. Es sind zwar viele Menschen, aber auch viel Platz. Ist doch dann wieder in Ordnung.
Was ist noch in Ordnung, was vielleicht doch eher nicht? Eine der Fragen dieser Tage. Einerseits die Sehnsucht der Lockdown-Tristesse zu entfliehen, andererseits die Krankenhäuser, in denen sich die Lage nicht bessert.
Wir haben eine erhebliche Belastung in den Kliniken. Die Intensivkapazitäten sind zu über 90% belegt. Wir haben sehr viele schwere Verläufe von Covid, die wir aktuell betreuen. Wir haben ja auch relativ hohe Verstorbenenzahlen in den letzten Wochen zu beklagen. Also insofern, da ist überhaupt keine Entspannung zu sehen.
Keine Entspannung, also auch keine Lockdown-Lockerung? Auch wenn die Impfungen vor allem in den Pflegeheimen weiter voranschreiten, noch sind es zu wenige solcher hoffnungsvollen Piekser.
Der Lockdown muss auf jeden Fall über den 10.01. verlängert werden. Das müsste er übrigens auch, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Wir könnten das bis dahin nicht wegimpfen. Und wir müssen uns mit einem langen Lockdown jetzt also quasi realistischerweise auseinandersetzen. Wir brauchen eine Zielinzidenz, die bei 25 liegt, nicht bei 50.
Davon ist Deutschland aber noch weit entfernt. Am Dienstag der nächste Bund-Länder-Gipfel. Wie weiter im Januar? Nach einer Vorab-Telefonkonferenz heute scheint klar, die bestehenden Maßnahmen werden wohl bleiben. Uneinigkeit aber, wie es mit Schulen oder Kitas weitergehen soll. Ein erneuter Corona-Regel-Flickenteppich nicht ausgeschlossen. In vielen verschneiten Gebieten planen sie schon morgen schärfere Maßnahmen. Denn vor lauter Urlaubsgefühlen hat es der ein oder andere mit den geltenden Regeln offenbar doch nicht mehr ganz so genau genommen.
Vor einer Woche haben in Deutschland die Corona-Impfungen begonnen. Doch die Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung wird lauter. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Neurobiologin Zipp von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina warf der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung vor. Im Sommer hätten mehr Dosen auf Risiko bestellt werden müssen, sagte sie der Zeitung Die Welt. Ähnlich äußerten sich Politiker von FDP und SPD. Das Gesundheitsministerium wies die Vorwürfe zurück und versicherte, bis Ende des Monats sollten die Impfungen in den Pflegeheimen abgeschlossen sein. Im westafrikanischen Niger hat es einen schweren Anschlag gegeben. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden mindestens 56 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Medienberichten zufolge sollen Bewaffnete zeitgleich zwei Dörfer an der Grenze zum Nachbarstaat Mali attackiert haben. Genaue Hintergründe sind noch nicht bekannt. In Niger finden zurzeit Präsidentenwahlen statt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder islamistisch motivierte Anschläge gegeben. 3 Tage nach dem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte 3 weitere Todesopfer geborgen. Das gab die Polizei am Abend bekannt. Die Suche nach Überlebenden soll bis in die Nacht fortgesetzt werden. Gestern hatten die Suchmannschaften bereits 1 tote Person im Katastrophengebiet gefunden. Mindestens 6 Personen gelten noch als vermisst. Im abgebrannten Flüchtlingslager Lipa im Nordwesten von Bosnien haben etliche Menschen den 2. Tag in Folge die Nahrung verweigert. Sie protestieren damit gegen die Zustände im Camp. Gestern hatte die Armee damit begonnen, neue Zelte aufzubauen. Diese sind Berichten zufolge aber noch nicht bezugsfertig. Derzeit schlafen die etwa 1000 Bewohner in improvisierten Behausungen ohne Schutz vor Kälte.
Sie trägt eine Augenbinde, denn sie soll ohne Ansehen der Person urteilen. In den Händen hält sie eine Waage, um zwischen unterschiedlichen Interessen abzuwägen. Seit jeher ist die Justitia Symbol für Recht und Gerechtigkeit. Doch was, wenn eben dies nicht zueinander passen mag? In Fällen, in denen zwar Recht gesprochen wird, dies aber manchem alles andere als gerecht erscheint. Diese Frage beleuchtet morgen bei uns im Ersten ein Filmprojekt, das etwas Besonderes ist, schon weil derselbe Kriminalfall in 2 Filmen erzählt wird, jeweils aus anderer Perspektive. Mit dem Autor Ferdinand von Schirach spreche ich auch über diesen Perspektivwechsel. Doch zuerst Kolja Schwarz über Feinde.
Die Entführung eines Mädchens. Mit dieser Szene beginnt der ARD-Film Feinde. Schnell laufen die Ermittlungen an.
Wir haben eine Entführungslage. Mädchen, 12 Jahre. Lisa von Bode.
Es sind Ermittlungen gegen die Zeit. Ein Mann gerät ins Visier der Polizei. Doch der Verdächtige schweigt und der Ermittler sieht nur eine Möglichkeit, das Mädchen zu retten.
Ich weiß, dass Sie es waren. Aber wir müssen jetzt handeln. Morgen ist es vielleicht zu spät. Ich werde ihm sagen, dass wir ihn foltern, wenn er nicht redet.
Folter in Deutschland? Unvorstellbar und strengstens verboten. Dennoch hat der Film eine wahre Vorlage. 2002 wird in Frankfurt der 11-jährige Bankierssohn Jakob von Metzler entführt. Auch hier überschreiten die Beamten Grenzen, um den Jungen zu retten. Sie drohen dem Verdächtigen Gefgen Folter an. Der gesteht, doch der Junge ist längst tot.
Die Polizeibeamten damals wurden wegen dieser Androhung von Gewalt verurteilt. Aber das Gericht hat berücksichtigt, in welchem Dilemma sie sich befanden und deswegen nur eine sogenannte Verwarnung ausgesprochen. Teilweise wurden die Beamten damals als Helden gefeiert. Der reale Fall hat jedenfalls eine bis dahin fast unvorstellbare Debatte ausgelöst.
Im Film legt der Ermittler wirklich Hand an. Führt die Gewalt dazu, dass man den Täter am Ende nicht verurteilen kann? Das ARD-Projekt zeigt in gleich 2 Filmen unterschiedliche Perspektiven auf, lässt den Zuschauer mit sich ringen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im Grundgesetz, von allen Menschen.
Es gibt keine Wahrheitsermittlung um jeden Preis. Genau das zeichnet den Rechtsstaat aus.
Und darüber habe ich mit dem Autor von Feinde gesprochen, dem Schriftsteller und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach. Guten Abend, Herr von Schirach.
Guten Abend, Frau Atalay.
Sie wollen mit Ihrer Geschichte, die wir morgen hier im Ersten sehen können, verschiedene Perspektiven aufzeigen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Naja, sehen Sie, wir leben ja gerade in einer Zeit der Empörung und einer Jahrmarktsroheit und eines Geschreis und von Parolen. Und ich glaube, dass so ein ruhiger, nachdenklicher Film geeignet ist, beide Perspektiven einer Geschichte zu zeigen, sodass man sich am Schluss ein echtes Urteil bilden kann.
Haben Sie das Gefühl, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist stärker geworden? Also ist es schwieriger, mal in die Schuhe des anderen oder die Sichtweise des anderen zu treten?
Ja, das erleben wir ja überall. Die eine Seite vermag die andere Seite nicht mehr zu verstehen oder will sie nicht mehr verstehen. Wir sehen das in Amerika zwischen den Demokraten und den Republikanern. Wir sehen es bei uns, bei den Impfgegnern, die gegen die Impfung sind. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer weniger bereit sind, die Seite des anderen zu hören. Und vielleicht ist ein solcher Film dafür geeignet.
Wenn wir mal bei dem Film und dem Rechtlichen bleiben. Es wird sicher vielen so gehen, das war damals in dem wahren Fall des ermordeten Jakob von Metzler auch so, dass man eher zur Seite des Polizisten tendiert, weil der Leben retten will. Steht Ihrer Meinung nach immer das Prinzip, also der Rechtsstaat, über allem, auch wenn sich dadurch Schreckliches vermeiden ließe?
Also es ist natürlich so, dass das Folter verboten ist, und zwar absolut verboten. Das steht im Grundgesetz, in der Strafprozessordnung und in internationalen Gesetzen, und daran gibt es auch gar keinen Zweifel. Es ist trotzdem so, dass ein Polizist bei einem besonders abscheulichen Verbrechen in eine Situation schicksalshaft geraten kann, indem er zwischen zwei hohen Gütern entscheiden muss. Und instinktiv würden wir alle wahrscheinlich das Kind retten. Nur das Prinzip ist, dass der Polizist das nicht darf. Er muss die Grundlagen unseres Rechts und die Grundlagen unserer Gesellschaft wahren, und zwar zu jeder Zeit. Und offen gesagt, die meisten Polizisten tun das ja auch.
In Ihrer Praxis als Strafverteidiger, haben Sie viele Fälle erlebt, in denen Recht und Gerechtigkeit auseinanderklafften?
Das passiert sehr oft, weil Gerechtigkeit ja auch ein mehr oder weniger emotionales Gefühl ist. Aber wissen Sie, es gibt in ganz vielen Gerichten so einen Satz, der überall steht, und da steht drauf: durch das Recht zur Gerechtigkeit. Und das ist tatsächlich dann auch am Schluss die einzige Möglichkeit, wie wir Gerechtigkeit herstellen können. Im Einzelfall mag so etwas ungerecht erscheinen, aber im Großen und Ganzen wird dadurch Rechtsfrieden hergestellt. Und das ist das Wichtigste.
Herr von Schirach, Sie befassen sich fast Ihr Leben lang mit Recht und Gerechtigkeit. Seit es das Grundgesetz gibt, gab es nicht solch heftige Einschnitte in unsere Freiheitsrechte. Ja, ausgelöst durch die Pandemie, die wir anfangs angesprochen haben. Finden Sie das angemessen?
Also es muss immer geprüft werden, ob diese Freiheitsrechtsbeschränkungen auch verhältnismäßig sind. Und ich habe das Gefühl, das wird richtig überprüft und das wird ernsthaft überprüft und alle denken ernsthaft darüber nach. Natürlich werden Fehler gemacht und natürlich ist es auch oft so, dass sich eine Maßnahme später als falsch herausstellt. Aber wir sind alle Neulinge in dieser Pandemie und kein Mensch weiß, was wirklich das Richtige ist. Ich persönlich finde, dass den Politikern allergrößter Respekt gebührt, die in dieser furchtbaren Zeit dauernd solche Entscheidungen treffen müssen.
Vielen Dank, Ferdinand von Schirach, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Morgen ab 20.15 Uhr dann mehr von Schirach. Übrigens auch mit einer Dokumentation zum Thema. Und damit kommen wir zum Sport. Und da rollt tatsächlich schon wieder der Ball, Ocker Gundel.
Ja, als erstes mal herzlich willkommen im Sportjahr 2021. Und das soll, so Corona es denn zulässt, ein Supersportjahr werden. Im Grunde genommen genau das, was im vergangenen Jahr ausgefallen ist. Mit Olympia und mit der Fußball-Europameisterschaft. Auch wegen der EM hat die Bundesliga schon heute wieder angefangen. Und der neue Tabellenführer, zumindest bis morgen, heißt Leipzig. RB gewann im Abendspiel in Stuttgart mit 1:0. Warum war die Tabellenführung möglich? Weil Leverkusen am Nachmittag in Frankfurt verloren hatte. Dabei fing es so gut an.
Leverkusens Führungstreffer hat etwas Zauberhaftes. Der 17-jährige Florian Wirtz auf Nadim Amiri. Diese 10. Minute hat etwas Besonderes. Nicht nur, weil es 0:1 steht. In diesem Moment scheint eine Niederlage ganz weit weg zu sein.
Von uns hat keiner gesagt, dass wir deutscher Meister werden wollen. Wir geben alles, um ganz oben zu stehen. Und ja, jetzt machen wir einfach weiter.
Im Spiel macht vor allem Frankfurt weiter. Zwar weniger am Ball, aber dafür gefährlicher. Younes zum 1:1. Vor fast 8 Jahren traf er zuletzt in der Bundesliga. Da spielte er für Gladbach.
Wir haben heute sehr, sehr viel richtig gemacht. Sonst kann man so einen Gegner nicht bezwingen. Und mir hat viel Spaß gemacht, wie wir Fußball gespielt haben, aber wie wir auch gemeinsam geschlossen verteidigt haben.
Dass Frankfurts Siegtreffer ein Eigentor der Gäste ist, ändert nichts daran, dass er verdient ist. Kamada bereitet vor, Tapsoba unterläuft das Missgeschick zum 2:1 der Eintracht.
Wir wissen, dass unsere Mannschaft, dass meine Mannschaft das viel besser machen kann. Das haben wir, ich glaube, in jedem Spiel gezeigt. Heute war nichts davon zu sehen. Also wir haben verdient verloren.
Frankfurt kann sogar noch höher gewinnen. Younes in der ersten und hier Kamada in der zweiten Hälfte lassen beste Chancen ungenutzt. 2:1 für Frankfurt. Leverkusen verliert zum zweiten Mal in Folge.
Ebenfalls erst zweimal verloren hat auch Union Berlin. Viel mehr als mit Niederlagen bringt man die Eisernen damit in Verbindung, die ganz Großen zu erschrecken. Denken wir an das Unentschieden gegen die Bayern oder den Sieg gegen Dortmund. Die Berliner überzeugen dabei durch Wachheit und Effektivität. So war es auch heute beim Sieg gegen Werder. Dafür gab es keinen Pokal, aber einen Vokal als Auszeichnung.
U wie Urs, U wie Union, U wie unglaublich. Urs Fischer gewinnt mit Union Berlin in Bremen und mischt die Liga auf.
Ich glaube, wir werden immer sehr, sehr gut vorbereitet auf die Spiele, haben immer einen guten Plan. Natürlich gibt es auch immer wieder Phasen, wo wir es nicht so hinkriegen. Aber wenn du diese Phasen dann auch noch überstehst, bist du erfolgreich.
Schon in der Anfangsphase geht Union in Rot in Führung. Geraldo Becker mit einem sehenswerten Treffer nach 12 Minuten. Die Berliner attackieren Werder früh, spielen schnörkellos und der Gegner hilft manchmal auch. So wie beim 0:2 durch Taiwo Avoni.
Die Mannschaft hat das schon sehr gut gemacht, war sehr clever in vielen Situationen und hat sich somit auch den Sieg, ich glaube, verdient.
Wenn man darum spielt, worum wir spielen, dann kann man sich zum Beispiel an unserem heutigen Gegner ein Riesenvorbild nehmen, dass sie einfach in jedem Spiel eine Leistung anbieten, mit der man Punkte holt.
Die Berliner haben Spaß und sogar die Champions-League-Ränge im Visier, doch sie bleiben bescheiden. Für uns geht es einfach darum, von Spiel zu denken, in jedem Spiel um jeden Punkt zu kämpfen. Und am Ende der Saison schauen wir dann, wo wir stehen. Doch schon jetzt überrascht Union Berlin die ganze Bundesliga.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim verliert gegen Freiburg 1:3, Köln-Augsburg 0:1, gleiches Ergebnis beim Spiel Bielefeld gegen Gladbach. Hertha schlägt Schalke 3:0, Stuttgart unterliegt Leipzig 0:1. Morgen trifft dann noch Dortmund auf Wolfsburg und Bayern empfängt Mainz. Die Tabelle, Leipzig an der Spitze, Bayern kann das morgen ändern, dahinter Leverkusen vor Union Berlin, auf den Europa-League-Plätzen Wolfsburg und Dortmund. Auf Platz 11 finden wir Stuttgart, dahinter Hertha und Hoffenheim, in der Abstiegszone Bielefeld, Mainz und Schlusslicht Schalke. Und damit sind wir beim Wintersport. Da läuft ja die Vierschanzentournee. Morgen fällt die dritte Entscheidung und zwar auf dem legendären Berg Isel in Innsbruck. Zwei Deutsche schafften es in der Qualifikation in die Top 10. Markus Eisenbichler wurde Vierter und Karl Geiger landete auf Platz 7.
Deutscher Doppelerfolg beim Rennrodel-Weltcup am Königssee. Toni Eggert und Sascha Beneken gewannen bei den Doppelsitzern vor ihren Dauerkonkurrenten Tobias Wendel, Tobias Alt. Nach dem ersten Lauf hatten die Thüringer noch auf Platz 2 gelegen. Mit einem furiosen zweiten Lauf fingen sie die Olympiasieger auf deren Heimbahn noch ab. Dritte wurden Stoikoller aus Österreich. Bei den Einsitzern feierte Felix Loch den 6. Weltcupsieg in dieser Saison. In beiden Läufen fuhr der dreifache Olympiasieger die schnellste Zeit und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Loch siegte deutlich vor dem Russen Repilov. Auf Platz 3 fuhr der Oberhofer Johannes Ludwig.
Ja, die deutschen Rodler lassen sich feiern, aber der größte Star am Königssee bleibt wohl für immer Romy Schneider, die dort aufwuchs. Wer sich als Lotto-Star feiern lassen darf, hier sind die ersten Lottozahlen des Jahres. Sie lauten 7, 8, 16, 28, 30, 34. Die Superzahl ist die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und zum Schluss blicken wir noch aufs Sonntagswetter und da wird Sven Plöger winterlich.
Ja, das ist eigentlich die vollständige Zusammenfassung. Pina, frohes neues Jahr bei dieser Gelegenheit an dich und natürlich an Sie, liebe Zuschauer. Und beim Wetter in der Tat winterliche Verhältnisse. Und das sieht man sehr schön, wenn man hier hinguckt. Das ist der 15-Tage-Trend. Und wir sind jetzt mal auf den Feldberg im Taunus, also den kleinen Feldberg, gestiegen, knapp 900 Meter hoch. Und das sind die Höchstwerte. Und da sieht man, das geht hier alles immer so zwischen Minus und da muss man auch noch eine Zahl sagen, zwischen minus 4 und minus 2 Grad hin und her. Also tatsächlich kühle Verhältnisse. Wir gucken kurz auf den Film und da sehen wir hier, dass aus Südosten von Bayern Schneefall sich langsam in die Mitte ausdehnt. Wirklich mit entsprechend winterlichen Verhältnissen. Nur unterhalb von 1-200 Metern haben wir später den Regen im Norden mit drin. Temperaturen Richtung nordfriesische Inseln hier und auch vor allen Dingen ostfriesische bei 3 Grad, sonst minus 3 bis plus 2. Und dann zum Schluss noch der Blick auf den Nachmittag. Und da sieht man 0 bis 4 im Bereich Rügens bis 6 Grad. Also winterlich.
Ja, danke Sven und frohes Neues zurück.
Danke.
Das waren die ersten Tagesthemen im neuen Jahr. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, bei dem es heute um echte Herzensanliegen geht. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Gute Nacht.